Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling. Herzlich willkommen auch an Sebastian Fiedler, unseren Bullen hier im Podcast. Und mein Name ist Frank Überall und wir kümmern uns heute um Skorpion, ein Thriller im Blanvalet Verlag, erschienen von Matt Bazanisi und Gerd Schneider. Und ja, es ist irgendwie schon fast dein Lieblingsthema, weil du dich in deiner aktiven beruflichen Zeit als Kriminalpolizist viel mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt hast. Wir haben schon oft darüber gesprochen, auch über das Thema Mafia. Und hier stöhnt dann ein Ermittler, ach nee, jetzt schon nicht schon wieder neue Mafia-Fälle. Wir haben schon so viel mit Al-Qaida zu tun. Diese Überlastung, das war ja auch irgendwie auch als Kripo-Gewerkschafter immer dein Lebensthema. Mafia, Al-Qaida, das sind beides unglaublich aufwendige Dinge. Und wenn dann irgendwo Personal abgezogen werden muss, das ist ja wie diese berühmte Bettdecke. Ne? Sie ist immer irgendwo zu kurz und es klappt nie. Das ist auch ein Stück weit polizeilicher Alltag, ne?
Total. Und das ist nach meiner aktiven Zeit noch viel schlimmer geworden.
Weil du weg bist.
Wohl kaum. Wohl kaum. Ich glaube, ich habe die Praxis dann nicht mehr entlastet am Ende. Weil beim Thema Mafia fällt mir sofort ein, Dienststellen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gibt es. Das Thema Al-Qaida wäre beim polizeilichen Staatsschutz. Aber man könnte viel erzählen über die Dienststellen, die organisierte Kriminalität bekämpfen, weil nämlich es mal irgendwann den französischen Polizisten gelungen ist, verschlüsselte Kommunikation der Verbrecher zu knacken. Das sind diese berühmten EncroChat-Daten gewesen. Und das hat sozusagen einen Einblick in die Tagebücher der Verbrecher geliefert und hat dafür gesorgt, das ist dann hinterher noch mehrmals gelungen, so etwas zu knacken. Das hat dafür gesorgt, dass in den Dienststellen die organisierte Kriminalität bekämpft, fast 5000 Ermittlungsverfahren gerade bearbeitet werden. Und das ist Ausdruck der zu kurzen Decke, weil da kaum Raum noch ist, um irgendwas anderes zu tun. Da geht es um Hunderte von Kilos Kokain, Mordaufträge, Folter, Waffenhandel, alles, was man sich so vorstellen kann an schlimmer Kriminalität.
Heftig, in diesem Bereich zu ermitteln. Und manchmal ist es ja dann auch bei Terrororganisationen, dass die Finanzierung in den Bereich der Wirtschaftskriminalität geht. Also manchmal muss man da auch Hand in Hand arbeiten. Und dann kann es einem passieren, dass man recherchiert, und das ist hier in diesem Roman, in dem Kriminalroman, wir testen ja immer, wie realistisch ist das, dann kann es passieren, dass man auf eine Akte stößt, also jetzt heute natürlich meistens eine digitale Akte, und dass diese Akte gesperrt ist, weil es irgendwelche Sicherheitsinteressen gibt, weil irgendwo gesagt wird, nee, das soll jetzt nicht jede einzelne Polizistin, jeder einfache Polizist lesen. Ist dir das auch schon passiert im Berufsleben, dass Akten gesperrt waren plötzlich und du dich gefragt hast, was ist denn hier los?
Ja, das ist Standard und da gibt es unterschiedliche Dinge. Es gibt die Situation, dass man das gar nicht überhaupt mitkriegt. Es gibt auch Situationen bei Datenabfragen, ich mache das jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, dass man den Hinweis darauf bekommt, dass da was ermittelt wird, aber noch nicht auf die Details. Aber dass auch Ermittlungen abgeschottet werden, gehört tatsächlich zum polizeilichen Alltag. Ne? Wir unterhalten uns auch oft über Korruption, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Und da gibt es immer mal wieder Hinweise darauf, dass zum Beispiel auch in der Polizei Korruption stattfindet oder in einer Stadtverwaltung und so. Und genauso wie sich die Täterinnen und Täter untereinander abschotten, der was gibt und der was nimmt, die wollen nicht, dass es irgendein Dritter erfährt, so muss man eben auch die Ermittlungen abschotten. Und das gilt für die Bereiche der organisierten Kriminalität, Korruption, das gilt aber auch teilweise für den polizeilichen Staatsschutz, wo es um Terroristen geht. Man will tatsächlich so, dass der Kreis derjenigen, die von den Ermittlungen wissen, so klein ist wie möglich.
Gut, das ist bei uns im Journalismus auch nicht viel anders, weil auch bei uns kann es natürlich sein, dass jemand zum Beispiel erpresst wird oder letzten Endes auch verführt wird durch den Segen der Korruption, also das viele Geld, das es da möglicherweise gibt. Und insofern muss man manchmal tatsächlich nicht bei uns Ermittlungen, sondern bei uns heißt es dann Recherchen, auch vor Kolleginnen und Kollegen geheim halten, weil es sein könnte, dass das zu große Kreise zieht oder einfach abends in der Kneipe mal drüber spricht mit Freunden und das dann eben an der falschen Stelle ankommt und dann möglicherweise Beweise vernichtet werden, ist für euren Berufsstand blöd, ist für unseren auch doof.
Oder bei euch, dass es jemand anderer früher veröffentlicht wahrscheinlich.
In der Tat, das ist auch immer ein Druck, der dann kommen kann. Hier in dem Buch wird auch, Herr Kommissare, reflektieren dann auch darüber, dass es unterschiedliche Arten von Geständnissen gibt. Und du wirst wahrscheinlich auch in deiner Berufszeit eine ganze Reihe von Geständnissen erlebt haben. Manche sind ganz banal, manche sind sehr außergewöhnlich, manche sind nachdenklich, manche sind traurig. Hast du da auch irgendwie Highlights, wo du sagst, ja, das war wirklich außergewöhnlich?
Kaum, ich muss dich total enttäuschen. In der Wirtschaftskriminalität gibt es kaum Geständnisse. Also der klassische Wirtschaftskriminelle, sofern es ihn denn gibt, zeichnet sich dadurch aus, dass er immer nur das gesteht, was tatsächlich ihm schon vorgelegt wird und irgendwo schon schwarz auf weiß geschrieben steht. Das ist wahnsinnig selten, dass in diesem Bereich, oder denk mal an Betrüger oder so, die haben sich ja gerade ihr eigenes Bild von sich selbst und von der Wirklichkeit geschaffen, die haben das alles vor sich selber gerechtfertigt. Im Zweifel waren übrigens die Ermittlerinnen und Ermittler schuld, dass ihr Unternehmen pleite gegangen ist und nicht so sehr das betrügerische Handeln. Also da ist viel zu hören und zu lesen, was die so von sich geben, aber Geständnisse im Bereich Wirtschaftskriminalität sehr selten.
Im Bereich Mafia noch viel seltener. Und ihr habt euch auch international ausgetauscht, macht ja Sinn bei einem solchen internationalen Phänomen. Und hier geht es eben auch in weiten Teilen um die Mafia in diesem Buch Skorpion. Und da heißt es dann unter anderem, dass jemand sich in eine dunkle Kammer gesperrt hat und dunkel deswegen, damit da kein Strom fließt, damit man nicht rausfinden kann, dass da jemand wohnt. Also ein Mafia-Pate, der sich entsprechend versteckt hat. Weil na, klar, wenn da viel Strom verbraucht wird, dann weiß man, da ist jemand. Und wenn gar kein Strom verbraucht wird, denkt man, ach, da brauchst du eigentlich gar nicht reinzugucken. Das ist schon schlau gedacht, ne?
Ja, ich glaube, das verweist so ein bisschen auf diese wirklich krassen Verstecke, die total mächtige Mafia-Paten in der Vergangenheit gehabt haben. Die haben ja wirklich in Löchern gewohnt und so zurückgezogen, dass man wirklich diese Bilder irgendwie, wenn man die mal so gesehen hat, das ist ja teilweise im Fernsehen auch übertragen worden, im Internet kann man das häufig sehen, weil diese Verstecke von den italienischen Polizisten da gefilmt worden sind, dann kriegt man diese Bilder kaum übereinander. Man denkt sich, meine Güte, das ist einer, der hat Milliarden Geschäfte befehligt und war der Kopf einer solchen mafiösen Organisation. Und dann müsste man ja meinen, der hätte gehaust wie Pablo Escobar, also auf einer großen Hacienda mit ganz viel Zoos um sich herum und mit Luxusleben und so weiter. Das Gegenteil ist da häufig der Fall. Die haben in den letzten Löchern gehaust, um eben ihre eigene, in Anführungszeichen, Freiheit zu schützen, denn frei haben sie tatsächlich nicht gelebt. Also für die kann man schwer nachvollziehen, ja, also was das für Mechanismen gewesen sind, was sie motiviert hat, tatsächlich auf der einen Seite Kopf einer Verbrecherbande zu sein und auf der anderen Seite so zu leben.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Bulle und Schreiberling zu Skorpion, einem Thriller von Matt Basanisi und Gerd Schneider. Es geht eben vor allem auch um die Mafia und dann heißt es auch, naja, wir können sie ja in ein Zeugenschutzprogramm packen. Und der Polizist sagt schon, ja, das ist ein bisschen schwierig auch mit den Finanzen. Das kostet halt unglaublich viel Geld. Das heißt, die Hürde dafür ist unglaublich hoch. Wir haben auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Zeugenschutz, das kennt man aus Kriminalromanen, aus Kriminalfilmen, dass das angeblich nicht so einfach sei. Es ist ja schon ein dramatischer Einschnitt ins Leben dieser Menschen. Ne? Die müssen ja dann tatsächlich, jetzt mal abgesehen nur vom Geld, auch für diese Betroffenen, die müssen ja tatsächlich ihr komplettes Leben aufgeben und dürfen zu Freunden, zum Teil sogar zu Verwandten, auch überhaupt keinen Kontakt mehr aufnehmen und das über Jahre, wahrscheinlich sogar lebenslang.
Das gilt für ihre Familie genauso, für die Frau oder die Kinder, die da entsprechend mitgehen. Die kommen in ein komplett neues soziales Umfeld, wie du gerade schon gesagt hast, und müssen alle Kontakte abbrechen. Wenn sie das nicht tun, dann reißen sie auch solche Bedingungen ein, die mit den Zeugenschutzdienststellen vereinbart worden sind, weil die natürlich auf der einen Seite sehr viel investieren, um ihnen ein neues, so sicher wie möglich organisiertes Leben eben zu gewährleisten. Und dann wollen sie natürlich auch, dass sie sich an die Regeln halten. Wenn das nicht der Fall ist, dann zieht man beim Zeugenschutz dann auch schon mal den Stecker. Aber im Groben ist es so. Mehr Details sollten wir nicht darüber berichten, weil ansonsten ist er wertlos.
Hast du denn schon mal Menschen kennengelernt, die dann in den Zeugenschutz gegangen sind?
Nicht persönlich, aber ich, weil das ist eben organisiert, indem das spezielle Dienststellen machen, weil die auch das eben nicht wollen, dass das in der Breite bekannt wird. Das macht sonst keinen Sinn. Es dürfen nur ganz, ganz wenige wissen, wo tatsächlich und wie das neue Leben der Zeuginnen und Zeugen da organisiert ist. Aber ich kenne die Fälle. Ein paar Fälle sind, haben auch Autorinnen und Autoren schon darüber berichtet, weil sie über solche Kronzeugen, ich denke an das Buch Undercover zum Beispiel, das war ein berühmter Kronzeuge, der eben, das war eine Vertrauensperson, das ist der bessere Begriff, aber da spielte Zeugenschutz auch eine Rolle, der im Umfeld von Amis Amri eine große Rolle spielte. Da kann man so ein bisschen rauslesen, welche Details da so ein bisschen eine Rolle spielen, weil an diesen Stellen mischt sich das so ein bisschen. Vertrauenspersonen, die mit der Polizei zusammenarbeiten, müssen dann auch anschließend geschützt werden und dann sind das dieselben Mechanismen, die beim Zeugenschutz auch greifen.
Also um Gewalt, Drohungen geht es hier eben auch in diesem Roman. Die Mafia ist da ganz vorne dabei. Er hat gerade schon gehört, Al-Qaida, manchmal kommt der Staatsschutz, manchmal kommt der Geheimdienst auch mit rein. Und eine Agentin sagt dann hier, ja, wir verteidigen die Demokratie. Das heißt nicht, dass wir sie praktizieren. Hin und wieder lässt man ein paar Fünfe gerade sein beim Geheimdienst. Ist zumindest so ein schönes Motiv, das sich Autorinnen und Autoren immer wieder ausdenken. Ist das wirklich so, dass die irgendwo sagen, ja, Regeln sind im Prinzip unverbindliche Verhaltensempfehlungen und wenn es der Sache dient, mein Gott.
Das ist ein ganz schiefes Bild. Und diejenigen, die bei den Nachrichtendiensten in Deutschland arbeiten, haben ja das Problem, die können sich nicht vor die Kamera stellen und können erklären, was sie jeden Tag so eigentlich in Wahrheit machen. Der überwiegende Teil sind Beamtinnen und Beamte. Es gibt auch viele Angestellte dort. Die Beamtinnen und Beamten haben einen Eid auf die Verfassung geschworen und die haben ganz klare rechtsstaatliche Regeln. Und wenn ich sage Beamte, dann bedeutet das, die leben auch in einem Beamtenapparat und die halten sich an ganz, ganz viele Regeln. Und wenn da einer Fünfe gerade sein lassen würde, dann würde auch der ein Disziplinarverfahren bekommen, so wie das bei der Polizei auch üblich wäre.
Sagt unser Bruder hier im Podcast oder Vodcast, Sebastian Fiedler. Vielen Dank. Wir haben gesprochen über Skorpion von Matt Basanisi und Gerd Schneider, erschienen im Blenvalet Verlag. Vielen Dank, bis in 14 Tagen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.